Ein scheinbar banales Datenleck erschüttert die weltweite Tech- und Politelite. Das streng geheime Dialognetzwerk von Milliardär Peter Thiel ist aufgeflogen. Was als exklusives Treffen unter dem Chatham House-Prinzip im August in Irland geplant war, liegt nun unverschlüsselt offen, inklusive sensibelster Dating-Profile der Mächtigen. Steckt hinter dem Leak der Schweizer Hackerin Maya Arson-Crimeview in Wahrheit ein koordinierter Krieg der Geheimdienste? Und welche Rolle spielt Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz in diesem transatlantischen Machtpoker? Meine Kollegin Cornelia hat wieder interessantes Material für Sie zusammengetragen. Grüß dich, Cornelia.
Grüß dich, Stefan.
Über ein scheinbar zufälliges Datenleck flog kürzlich eine geheime Netzwerkorganisation von Tech-Milliardär Peter Thiel auf. Medienberichten sehr verhalten darüber, was bei der Brisanz, ich sag mal, des Leaks verwundert. Was wurde denn da konkret aufgedeckt?
Ja, was wurde aufgedeckt? Eine geheime Treffgruppe oder ein Forum, das Peter Thiel seit 2006 organisiert. Er hat es gegründet, gemeinsam mit Arwen Hoffmann. Hoffmann ist ein Multiunternehmer in den USA, ein riesiger und Angel-Investor, Autor und Podcast. Und es gibt eine eigene Website, ich habe drauf geschaut, da ist minimalistisch, die ist weiß und unten steht in kleinen Buchstaben, worum es geht bei diesem Dialogtreffen. Es ist eine exklusive Gemeinschaft von CEOs, Gründern, Intellektuellen, Regierungsvertretern, Investoren und Künstlern. Es hat keine ideologischen Ziele, keine Parteilichkeit, lebt nicht von Spenden, von Investoren. Es gibt auch keine Reden oder Podiumsdiskussionen und die Gespräche werden nicht öffentlich gemacht. Es wird auch keine Werbung betrieben. Und dann heißt es noch, wie komme ich da hinein? Wer eine Einladung will, der muss etwas Außergewöhnliches erbringen und er muss sich von jemandem nominieren lassen. Es ist ähnlich wie das Bilderberger Treffen, da wird ja auch nicht viel berichtet drüber, obwohl man hier auch schon weiß, die finden jährlich statt und haben dann natürlich auch Auswirkungen auf die zumindest europäische Politik oder internationale Politik und das könnte natürlich auch hier der Fall sein. Aber was ist passiert? Man hat also dieses geheime Treffen auffliegen lassen. Damit ist dieser Vertraulichkeitscharakter auch für die Teilnehmenden schwerst erschüttert. Das Vertrauen ist erschüttert. Was läuft dort ab? Es findet in hochpreisigen Luxusressorts und Palästen statt. Es wird ein Austausch betrieben in Kleingruppen, also zu 8 bis 12 Teilnehmern und ist zu 100% vertraulich. Die Teilnahme jetzt nicht mehr, weil alles offen liegt. Teilnahmegebühr 16.000 US-Dollar und die Teilnehmer werden in ABC-Kategorien eingeteilt, je nach Bekanntheitsgrad, internationaler Leistung und auch natürlich Reichtum und Wohlstand. Interessant ist, was aufgeflogen ist, es gibt eine Network-App, eine Art Dating-App, wo man also Matches, passende Personen finden kann, auch in diesem Treffen. Und da haben dann die Teilnehmer offenbar sogar ihre sexuellen Vorlieben in dieses Anmeldepapier hineingeschrieben, was wirklich für grenzenlose Naivität spricht. Mhm. Auf der anderen Seite hat man geglaubt, das ist ohnehin alles vertraulich. Mhm. Und da ist natürlich jetzt höchstes Erpressungspotenzial, weil die Leute, die das gehackt haben oder herausgefunden haben, die haben jetzt natürlich eine Reihe, auch die privaten E-Mail-Adressen und die Telefonnummern von diesen Leuten, also hochsensibles Material. Mhm. Und die Themen sind auch durchgesickert, unter anderem, wie man den Dritten Weltkrieg navigiert. Tolles Thema, nicht? Mhm. Bringt die Atomkraft zurück. Demokratie und Überwachung passt gut zu den Hightech-Leuten, die dort teilnehmen. Ja. Wie läuft dein Sexleben? Und baue einen Kult oder errichte einen Kult. Das sind die Themen. Die Teilnehmerliste wurde geleakt. Es brach eine Hysterie aus, vor allem in Europa. Kaya Kallas, die EU-Außenbeauftragte, stand auf der Teilnehmerliste und Jens Spahn, CDU-Chef, früher sogar Gesundheitsminister, der hat schon 5-mal dort teilgenommen. Für die Kaya Kallas hat die EU sofort dementiert, heftigst, dass das Aufscheinen auf einer Liste nicht bedeutet, dass man teilnimmt. Jens Spahn hat dann seine Teilnahme abgesagt. Das heißt, den europäischen Flügel hat man gleich einmal hinausgeschossen aus diesem Treffen. Mhm. USA hoch besetzt. Finanzminister Scott Bessent ist dabei. der Armeeminister Dan Driscoll, Senatoren, republikanische wie Ted Cruz von Texas, Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und die ganze Hightech-Elite von Elon Musk bis John Lonsdale, der Palantir-Mitbegründer und Spendensammler für Trump. Lonsdale hat zum Beispiel eine Anti-Woke-Universität in den USA 2023 gegründet, die University of Austin. Ex-Google-Chef Eric Schmidt, dann der Mitbegründer und Präsident von OpenAI, der Greg Brockman, der YouTube-CEO und so weiter und so weiter.
Das ist ja also, Wahnsinn, wer da alles drin hängt, ja? Wenn ich das so höre jetzt von dir. Ja, Conny, also bei dieser explosiven Mischung aus NATO-Generälen, Tech-Milliardären und europäischen Spitzenpolitikern fragen wir uns natürlich, war das wirklich nur ein banaler Programmierfehler oder geht es hier um einen ganz anderen, viel, ich sag mal, härteren Kampf? Wie schätzt du das ein?
Ja, da fliegen die Fetzen hinter den Kulissen. Es gibt hier drei große Blocks, um die es geht, um die europäische Rüstungsindustrie, um den Russland-Ukraine-Krieg und um die rechte Tech-Achse von Europa nach Amerika, also Thiel Trump und hier ist auch Sebastian Kurz mit im Boot. Natürlich haben die Geheimdienste von diesem Treffen Thiels seit 20 Jahren gewusst, das ist klar. Man hat das halt dazu geschwiegen, man hat es toleriert, aber es scheint hier jetzt Folgendes passiert zu sein, dass eine Seite zu mächtig wurde und die musste auflegen. Und es ist klar, dass hier nachdem ja in Europa ein totaler Rechtsruck passiert in fast allen Regierungen und es sehr gute Kontakte zum Magerlager gibt und auch zu Trump-Leuten, dass hier die große Angst in Europa von den Geheimdiensten und ich sage jetzt der Deep State, das sind linke, der linke Flügel der Geheimdienste, dass hier ein Rechtsruck auf allen Ebenen stattfindet und das will man verhindern. Das Timing zeigt ganz klar, warum das Leak, das sogenannte Leak, da komme ich noch später drauf, jetzt passiert ist. Im Juni sind ein paar Dinge passiert. Im Juni hat sich getroffen Kurz mit Kickl, 2 Stunden lang im Parlament. Mhm. Im Juni gab es einen Megaskandal in Wien wegen der Teilnahme Thiels als sogenannter Diskutant in einem Wiener Festwochenveranstaltung. Am 14. Juni hat Trump mit Putin 1 Stunde lang telefoniert. Da ging es auch natürlich um die Zukunft der Ukraine und die Beziehungen zwischen USA und Russland. Und hier ist die Thiel-Gruppe ja auch im Magerboot, die ein schnelles Ende des Ukraine-Russland-Kriegs haben wollen, auch zu Ungunsten Europas und Kiews. Mhm. Wochen davor wurde die NATO-Umgestaltung über die Bühne gebracht, und zwar Alexis Grunkewitsch, und der ist der NATO-Oberbefehlshaber für Europa, überhaupt nicht nur für Europa, und Generalsekretär Rutte haben hier diskutiert. Es ging hier um wirklich eine wegweisende Strategieänderung, weil der Oberbefehl über die NATO bleibt bei den USA, Alexis Grunkewitsch, aber die operative Ausführung wurde sozusagen Europa zugeschanzt. Den Krieg führen muss nach einer vom USA vorgegebenen Strategie Europa mit eigenen Leuten, mit eigenem Material auf eigene Kosten. Mhm. Und möglichst lange, bevor die USA hier eingreift. Mhm. Was ist hier der Knackpunkt? Thiels Software Palantir drängt auf den europäischen Verteidigungsmarkt. Mhm. Und hier gibt es natürlich Interessen der europäischen Verteidigungsindustrie, vor allem auch in Frankreich, die hier ihre eigene Suppe kochen will und hier keine Konkurrenz haben will und die Angst auch da ist vor einer US-Kontrolle, denn Palantir ist eine US-Software und wenn die jemand abdreht, dann ist Europa handlungsunfähig, ja. Mhm. Und außerdem eben vor einer Schatteneinflussnahme auf die NATO-Führung, weil ja Grunkewitsch bei dem Irland-Treffen im August dabei sein wird. Er hat übrigens nicht abgesagt. Er hat sich gedacht, regt euch auf, ich fahre trotzdem. Und man hat auch Angst, dass in diesem Thiel-Treffen, in diesem Gremium, schon Vorverhandlungen stattfinden, abseits der offiziellen NATO-Gremien in Brüssel. Mhm. Also eine Art Schattenregierung. Was ist noch passiert, was darauf hindeutet, dass das alles orchestriert war? In der Schweiz ist Folgendes passiert. Ende 25 hat ein Schweizer Magazin, die Republik, hämisch darüber berichtet, wie Thiel in der Schweiz immer einen Auftritt hatte und versuchte, seine Produkte, Palantir und so weiter, der Schweizer Armee, Verteidigungsministerium zu verkaufen, anzubieten, anzupreisen. Und das Magazin hat hämisch berichtet, dass Thiel dabei 9-mal gescheitert ist. Und interessant ist, das war Ende 25. Was jetzt öffentlich wurde am 4. Juni, ist die Entscheidung des Handelsgerichts, weil Palantir hat geklagt, nicht gegen die Fakten, sondern gegen die Darstellung. Mhm. 95% der Klagepunkte von Palantir wurden abgewiesen und Palantir hat sich damit begnügt. Welchen Effekt hat das gehabt? Es hat den Effekt gehabt, dass die deutsche Polizei, in der deutschen Polizei offenbar ein tiefes Misstrauen gegen Palantir jetzt herrscht. Und was ist passiert? Man hat weitere Aufträge für Palantir gestoppt. Mhm. Man hat also Thiel noch eine Watschen heruntergehaut. Mhm. Und in Deutschland ist es ja so, die Bundesbehörden lehnen die Software ab, aber die Bundesländer, die einzelnen, können sie weiter verwenden. Aber hier wird der Druck auch immer größer. Und wie gesagt, August-Treffen in Irland, dieses Geheimtreffen, dort ist eben Grunkewitsch dabei, der NATO-Oberbefehlshaber, der entscheidet ja auch über die digitalen NATO-Strukturen und Standards. Mhm. Und wenn Palantir da hineinkommt, dann ist der Standard Palantir und Punkt. Und das ist die große Angst. Und wenn ich sage Geheimdienste, das sind ja auch nur Leute, die von den Regierungen beauftragt sind, Informationen zusammenzutragen und notfalls eine Kampagne zu starten. Und diese Kampagne wurde hier ganz eindeutig orchestriert von den USA bis nach Europa. Mhm. Und einige Leute profitieren davon, dazu komme ich dann noch.
Mhm. Es könnte also auch eine koordinierte Aktion sein, Conny, um eine transatlantische Schattenmacht zu bremsen. Ja, doch im Rampenlicht dieser Enthüllung steht offiziell eine junge Schweizer Hackerin, wie du ja auch recherchiert hast, die in den USA kein unbeschriebenes Blatt ist. Wer ist denn diese Aktivistin? Könnte sie diesen Coup ganz allein gelandet haben? Wie ist da so deine Einschätzung?
Sie hatte natürlich nicht allein gelandet und die Person selbst ist ja schon vielsagend. Ja. Alias Maria Assen-Crimio ist eigentlich Tilly Kottmann, eine Schweizerin. Sie ist erklärte Anarchistin, Antikapitalistin, ist in der Antifa-Bewegung aktiv, in der queeren Szene, bezeichnet sich selbst als non-binär, also kein Mann, keine Frau. Mhm. Und ist deshalb aktiv geworden, weil sie eben als queere Person sich von den rechten Kreisen ständig angegriffen und heruntergemacht fühlte. Und das ist ihr Antrieb, warum sie die Kapitalisten und Rechten bekämpfen will, wie auch immer. Sie hat schon mit zwei Hacks in den USA für Aufsehen gesorgt und es läuft auch ein Auslieferungsantrag an die Schweiz. Die Schweiz liefert sie nicht aus. Was hat sie gemacht? Sie hat 2021 das Sicherheitssystem von Verkada gehackt und hat damit Zugriff auf 150.000 Kameras bekommen, unter anderem in Tesla-Werken. Tesla ist einer ihrer Feinde, aber auch in Gefängnissen und Psychiatrien. Und 2023 ein anderer Hack bei einer US-Fluglinie, wo sie eine Liste mit Terrorverdächtigen veröffentlicht hat, die auf der sogenannten US-No-Fly-List gestanden sind. Mhm. Da hat dann ein Gericht der USA sie angeklagt wegen Identitätsdiebstahl und so weiter. Und es gibt einen Antrag an die Schweiz.
Aber bisher nur Antrag, ja?
Nur Antrag, weil die Schweiz liefert nicht aus. Sie sitzt dort in der Schweiz in ihrem goldenen Gefängnis und wartet halt auf Aufträge. In Sicherheitskreisen wird sie als nützliche Idiotin bezeichnet. Sie dient als Abwurfstelle, Drop-off-Point. Für eben Leaks, welcher Art auch immer, oder Informationen in dem oder dem Interesse. Und es wird ja gar nichts anderes übrig bleiben, als das zu tun. Mhm. Wie ist das Ganze passiert? Es ist nicht, die Hackerin hat das nicht herausgefunden, sondern angefangen hat es mit einem Whistleblower. Der hat in den USA gezielt alte Epstein-Akten durchforstet. Und wie durch Zufall stieß er dann auf ein E-Mail, das irgendein Dritte weitergeleitet wird, wo der Name Dialog auftauchte. Das ist eben diese Thiel-Geheimtreffen. Und der hat natürlich ganz gezielt einen Hinweis bekommen, weil da muss ich schon, wenn ich gar nicht weiß, dass es dieses Dialogtreffen gibt, dann kann ich auch nicht nachsuchen. Mhm. Und schon allein die Verbindung Epstein mit Thiel in einem Boot ist ja schon rufschädigend bis geht nicht mehr. Das war die eine Geschichte. Dann hat die Hackerin diesen Hinweis recherchiert und hat dann aus einer zweiten anonymen Quelle den Hinweis bekommen, dass auf dieser Registrierungswebseite für den irischen Dialogforum eine Schwachstelle ist bei der Registrierungs-App. Das muss aber auch jemand gewusst haben. Mhm. War es ein Insider-Job oder wie immer. Und daraufhin hat sie diese Stelle untersucht und ist dann auf diese Teilnehmerliste und auf die Agenda und so weiter gestoßen und hat das auch veröffentlicht. Und da ist eben diese Mitgliederliste darauf und dann ist natürlich Nervosität ausgebrochen in Europa und in den USA weniger, aber vor allem in Europa. Mhm.
Es scheint ja, als wurde eine Aktivistin für ein viel größeres geopolitisches Spiel benutzt. Ja, dieses Spiel macht auch vor unserer Haustür nicht Halt. Fast zeitgleich zum Datenleak gab es in Wien einen riesigen Kulturskandal um Peter Thiel. Welches Netz spinnt Thiel im deutschsprachigen Raum und welche Rolle spielt dabei Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz? Du hast es ja eben schon kurz angesprochen.
Ja, was ist passiert? Natürlich Wien, Kurz, das ist untrennbar miteinander verbunden. Kurz wurde ja nach seinem politischen Debakel in Österreich dann von Wohlwollen von Peter Thiel in seine Investmentfirma Thiel Capital aufgenommen und er war dort Global Strategist, also Globalstratege. Seine Aufgabe wäre es gewesen, Thiel die Türen im deutschsprachigen Raum und in Europa generell zu öffnen, aber auch Osteuropa, Mittlerer Osten vielleicht. Und deswegen wurde er aufgenommen. Ich habe gelesen, er wurde auch aufgenommen, weil er sehr willig ist, weil er wie ein Sprachrohr alles wunderbar von sich geben kann, was ihm hinten eingeflüstert wird, ohne große persönliche Meinung. Und er hat ja jetzt auch eine Softwarefirma gegründet mit einem israelischen Partner. Auf jeden Fall, Milo Rau, Geschäftsführer und Intendant der Festwochen, hat im Mai den Peter Thiel eingeladen zu einem Streitgespräch. Gehen sollte es um das Thema Armageddon und Antichrist von Theologie zu Realpolitik, weil Thiel vertritt hier rechtslibertäre Thesen, teilweise sehr, sehr provozierend. Und man wollte Thiel dort vorführen als das personifizierte Böse und als Vertreter des hyperkapitalistischen Tech-Sektors. Es gab dann einen wochenlangen Protest der Künstler, das Rote Wien, links natürlich, und Rau musste Thiel auf Druck dieser Künstlerproteste ausladen. Damit hat also Peter Thiel zumindest vorläufig diesen Raum verloren. Für Kurz war das sicher auch nicht sehr angenehm. Ich kann mir vorstellen, dass eigentlich auch der Plan war, hinter dem Vorhang der Festwochen, des Festwochenauftrittes hier informelle Gespräche zu führen, auch mit anderen Leuten. Und Thiel ist damit einmal im deutschsprachigen Raum etwas diskreditiert, auch durch andere Dinge. Und wie gesagt, ins Bild passt gut, dass am 3. Juni Kurz auch Kickl getroffen hat, zu einem 2-Stunden-Gespräch im Parlament. Und das war am 3. Juni, aber am 18. Juni, also genau im Umfeld des Leaks über das Geheimtreffen in Irland, hat man das veröffentlicht. Ganz vorne mit dabei war das Profil über dieses Treffen der beiden. Und da geht es eben um die Angst, dass es hier Absprachen geht für eine Zeit nach der Dreierkoalition, wo Peter Thiel natürlich dann auch mit seinen Produkten sehr gut in den europäischen Raum hineinfahren kann. Aber es geht eigentlich darum, dass natürlich Leute wie Kickl und die AfD die Brandmauer abbauen möchten. Das möchten auch die Magerleute. Ein anderes Europa, weg von diesem Brüssel-Zentralismus, von diesem woken grünen Wahnsinn, der dort gerade herrscht.
Wie ist denn Sebastian Kurz Haltung dazu, beziehungsweise was hat er darauf gesagt?
Ich habe nur, glaube ich, gelesen, kurz ein Interview in heute, er hat das jetzt gar nicht groß aufgeblasen, man trifft sich halt und so weiter und er hat ja recht, weil die Bilderberger treffen sich seit Jahren, da wird kein Theater drum gemacht, da sitzen halt andere Leute und es geht ja hier eigentlich um die Gefahr, dass die Linken in ganz Europa und auch natürlich die Demokraten in den USA Terrain verlieren. Immer mehr und immer heftiger. Und hier ist praktisch die Geheimdienste, ich würde jetzt sagen, ganz brutal von Brüssel geleitet. Das ist aber eine Art linker Geheimdienst, hat mit dem Restgeheimdienst von den Demokraten hier gemeinsame Sache gemacht. Weil man will eindeutig die Magerachse, die von Europa nach den USA geht, mit den Hightech-Leuten zerstören und blockieren.
Das ist wahnsinnig interessant, ja, was du da alles auch so tiefgründig recherchiert hast, Conny. Also Chapeau, mal wieder an dieser Stelle. Ja, das geht ja wirklich sehr ins Detail auch. Und diese Information muss man ja auch erstmal bekommen. Ne? Also da.
Ja, man, aber wenn man eins und eins zusammenzählt, ich habe sofort, als ich das Leak gelesen habe, gedacht, da stimmt was nicht. Ich habe da eben auch gewusst, es gab ein Treffen Kurz Kickl. Und ich habe ja auch, was der Beweis ist jetzt auch wieder, sind die Attacken gegen Auf 1. Wir zählen ja auch zu dieser sogenannten rechten Achse. Wir sind zwar klein wie eine Gels, aber wir stechen ordentlich und die Leute müssen sich dann ordentlich katzen, weil es tut weh. Mhm. Und sowas will man loswerden. Und jetzt ist die Einschätzung des Deutschen Verfassungsdienstes da. Wir haben, betreiben rechtsextreme Aktivitäten. Und das Debanking wieder, seit Orban weg ist, ist Magier im Amt. Und da ging es sehr schnell mit diesen Maßnahmen. Und das weist alles genau in diese Richtung. Und es passt auch gut zusammen. Mhm.
Ja, da werden schon wieder starke Geschütze auch gegen eben unser Medium aufgefahren.
Ja.
Aber da gehen wir dann später natürlich im Programm auch noch näher drauf ein. Der transatlantische Brückenkopf steht ja also massiv unter Beschuss, wenn ich das jetzt so sagen darf. Wenn wir die Teile zusammensetzen, ja, also den Druck auf Tech-Konzerne wie Palantir, das Ausschalten europäischer Brückenbauer und die Nervosität im Pentagon. Wer zieht bei dieser Entblößung im Hintergrund denn wirklich die Fäden, Conny? Das ist ja das, was sicherlich auch die Zuschauer interessiert. Und wem nützt dieser Leak politisch und strategisch am meisten?
Der Leak kam ganz eindeutig von der linken Seite, er nützt aber dann interessanterweise auch anderen Leuten. Das ist irgendwie so ein Kollateralschaden. Aber es geht wirklich um die Ausschaltung dieser rechten Achse Europa USA und es geht um das Zurückdrängen der Hightech-Leute, weil ja die EU-Kommission unter Führung von Ursula von der Leyen mit ihrem Digital Act Service alles, was irgendwie digital läuft, inklusive KI, bis ins Kleinste kontrollieren will. Mhm. Wer die KI heute benutzt, der wird feststellen, dass er bei einer ersten Anfrage völlig Mainstream bekommt. Wenn man dann nachfragt, gibt einem die KI sogar die Auskunft, dass das ihre Aufgabe ist. Man erfährt das verschlüsselt.
Hast du ein spezielles Beispiel? Welche KI nutzt du gerne?
Ich habe Gemini.
Okay.
Und das ist sehr interessant, weil wenn man dann tiefer gräbt und mit konkreten Fragen kommt, dann kommt auf einmal Information aus dem tiefen Datenmaterial, das ja da ist,
der
ist ja gefüttert. Aber an der Oberfläche gibt es Algorithmen, die müssen zuerst den Mainstream liefern.
Mhm.
Und das ist natürlich die Angst jetzt in der EU, dass die US-Konzerne hier hineinfahren mit ihren völlig anders strukturierten KI-Tools.
Ja.
Und eben, es geht um auch die Überwachung des digitalen Lebens von Europa. Und dann geht es natürlich auch um die Klimapolitik. Jens Spahn, sage ich jetzt nur, CDU-Chef der Deutschen, nimmt teil an einem, wollte teilnehmen an einem Treffen, in dem es unter anderem darum geht, Bring Back Nuclear, also die Atomkraft soll zurückkehren. Spahn selbst ist ja eigentlich dafür, dass man die Atomkraft wieder belebt.
Mhm.
Und was passiert dann? Aber da wird der Klimakurs, der grüne Deal der lieben Frau von der Leyen konterkariert, wenn man das macht. Sie setzt ja auf Erneuerbare, aber wie gesagt, beim Thema Atomkraft hat sie schon umgeschminkt.
Mhm.
Und es geht aber auch natürlich um die Erpressbarkeit, denn wenn eine Frau Kallas in diesem Team sitzt in Irland bei diesem Dialogtreffen, dann könnte es durchaus passieren, dass man sie entweder vielleicht auf die Seite, auf die andere Seite zieht, oder dass man sie im Nachhinein kompromittiert mit Dingen, die gesagt worden sind oder nicht. Mhm. Das wäre dann zu beweisen. Also hat man die Frau Kallas mit den schweren Dementis gleich einmal ins Trockene gebracht. Und der Herr Spahn hat selbst abgesagt, nach 5 Teilnahmen dort müsste er eigentlich einmal offen sagen, warum es dabei gegangen ist, was er wahrscheinlich nicht tun wird. Er hat ja auch große Ambitionen auf den Kanzlerposten, das muss man ja auch sagen, nicht? Und solche Leute ins Boot zu holen, ist natürlich Thiels Anliegen. Ja, und der Leak war also irgendwo eine europäische Notbremse, den Palantir-Zwang auch für die Verteidigungspolitik politisch unmöglich zu machen. Und man wollte auch eine Schattendiplomatie bezüglich der Ukraine vermeiden, weil hier fährt ja Europa ein eigenes Programm und hat keine Absicht, sich diese Friedensbemühungen mit den USA zu teilen, weil letztlich geht es um die Aufteilung des großen Kuchens Ukraine. Da stehen die Investmentfirmen schon Gewehr bei Fuß, das sind Milliardengeschäfte zu erwarten. Und es ist eine Schande, eine EU, die dort Waffen hinliefert, wo täglich Soldaten sterben müssen. Und man macht ein Land platt und freut sich dann auf den Wiederaufbau mit den eigenen Firmen.
Ganz genau.
Und warum hat das Leak, hat irgendwo auch der Frau von der Leyen geholfen, weil es gibt einen internen Machtkampf zwischen Kaya Kallas und von der Leyen. Die Kaya Kallas wird immer außenpolitisch immer aggressiver und will also auch von der Leyen hier die Kompetenz abschneiden. Und das sieht die Kommissionspräsidentin gar nicht gerne, weil sie chattet ja gerne privat mit den Größen dieser Welt und sagt dann, naja, die gebe ich nicht raus, aber dazu komme ich noch, diese Chats. Mhm. Und das ist natürlich sehr scheinheilig.
Blicken wir nochmal Richtung USA, Conny. Der tiefe Staat in den USA und, naja, das Brüsseler Establishment scheinen ja also eine temporäre Zweckgemeinschaft gegen die Trump-Deal-Achse gebildet zu haben, wenn man das so jetzt mal aufdröselt. Fast synchron dazu kocht in Europa ein anderes brisantes Thema hoch, die geheime Anti-Trump-Chats von Ursula von der Leyen. Ist das jetzt nur Zufall? Oder sehen wir hier die zwei Staaten derselben Medaille?
Nein, es passt natürlich gut ins Bild. Mhm. Die Frau von der Leyen hat große Angst vor Trump. Und sie hat große Angst davor, dass er heute mit der Entscheidung kommt und morgen wieder anders denkt. Ja. Und sie hat also eine Chatgruppe gegründet mit Zelensky, Merz, Starmer und ich glaube Macron. Und hat dort immer auf dem kurzen Weg praktisch Gegenstrategien zu Trumps neuen Entscheidungen getroffen. Hello. Und das Leak kam durch Politico im Jänner 2026. Woher das Leak kommt, weil diese Chatprotokolle waren ja geheim, ist Quellenschutz.
Wie bist du da eigentlich rangekommen? Muss ich mal kurz zwischenhaken.
Es gibt Follow the Money, das ist FTM, das ist eine Plattform, die praktisch dann die Herausgabe gefordert hat dieser Chats unter Berufung auf das EU-Transparenzgesetz. Und da ist natürlich klar gewesen, hoppla, da geht's ja um was.
Genau.
Ja? Mhm. Und die Kommission hat dieses Ansuchen im März und im Mai abgelehnt. Mhm. Die Begründung ist vielsagend. Durch das Publikwerden dieser Chats würden die internationalen Beziehungen belastet werden. Das heißt also, da sind hochbrisante Dinge herumgechattet worden. Mhm. Und das Follow-the-Money-Team hat jetzt eine Beschwerde bei der Ombudsfrau der EU eingelegt und die Kommission wird im Juli, glaube ich, vorgeladen und zu diesem Thema befragt. Mhm. Und es sind dieselben zwei Seiten einer Medaille, auch dieses Chat-Leak. Das wiederum nützt aber jetzt eigentlich der rechten Achse. Die agiert ja natürlich genauso wie die linke Geheimdienstachse und hat also der von der Leyen wieder eine auf den Deckel gehauen, weil sie hat ja auch bei Pfizer genauso ist sie vorgegangen, Milliarden-Deals mit Pfizer bei der Corona-Krise. Und diese Chats sind halt dann verloren gegangen. Die waren nicht mehr da. Und es zeigt, diese Chats zeigen eigentlich auch, was die EU betrifft, eine völlige Strategielosigkeit, eine Hilflosigkeit, die Angst vor dem Trump-Team und vor einem Macht- und Verlust und einem Verlust der Deutungshoheit im Westen. Mhm. Und darum geht's eigentlich. Und für Thiel ist die Verweigerung der Herausgabe der Chats jetzt eine tolle Vorlage, weil er kann sagen, sie redet von Transparenz und so weiter, sie versucht ihre Werte der Welt aufzudrücken, aber selber agiert sie absolut autoritär. Mhm.
Ja, das ist sehr interessant, ja, wenn du jetzt auch uns mal diese ganzen Verflechtungen so aufschlüsseln kannst, ja, wer eben da welche Fäden auch zieht. Und während ja die EU-Chefin also im Verborgenen agiert, kritisieren vor allem linke Medien Thiels Dialogrunden als zutiefst undemokratisch. Ja. Aber ist diese Kritik an solchen Hinterzimmertreffen überhaupt neu oder folgen Thiel und Co. hier einfach nur, ich sag mal, Mustern, die Weltpolitik eigentlich schon seit Jahrzehnten prägen?
Ja, natürlich. Das Dialogforum hätte sich physisch in Irland getroffen. Die Frau von der Leyen trifft sich digital in Chatgruppen mit den wichtigsten Regierungschefs Europas. Mhm. Es gibt keinen Unterschied. Ich habe mir einen Spickzettel gemacht, wo ich hingeschrieben habe zum Lachen, weil undemokratisch, wegen unkontrollierter politischer Macht. Mhm. von der Leyen geht jede Kontrolle mit privaten Chats, Pfizer, Impfstoffe und jetzt mit dieser, das nennt sich Anti-Washington-Gruppe, diese Chat-Gruppe. Kontroverse Themen hat es geheißen. Navigating World War III, also wie navigiere ich einen dritten Weltkrieg? Und da wurde kritisiert, dass nicht das Ziel, nicht die Vermeidung ist, sondern wie die Tech-Konzerne daran verdienen oder wie man sie einsetzen kann. Dann sage ich nur, die Unterstützung der EU, Ukraine mit Hightech-Waffen, ist genau dasselbe. Ja. Hier wird es aktiv betrieben. Hier wird nicht in der Theorie darüber diskutiert, sondern aktiv betrieben. Mhm. Errichte einen Kult. Also wenn die EU mit ihrem grünen Deal und ihrer Klimawahnsinn und mit ihrem Digital Service Act nicht einen Kult betreibt, dann weiß ich auch nicht, was ein Kult ist. Die Leute müssen mitmachen, sonst werden sie gecancelt, hier auf eins. Und wer Kritik übt, ist draußen. Die Industrie wagt es gar nicht aufzustehen, weil die auch dann draußen ist. Also
auf der anderen Seite frage ich mich da immer so, große Industriekonzerne haben ja natürlich auch eine gewisse Macht, einen gewissen Machteinfluss. Alleine schon durch den wirtschaftlichen Beitrag, den sie ja leisten. Warum kuschen die alle? Ja, also was ist da, wie müssen da die Verflechtungen sein? Ich meine, die haben ja durch ihre finanziellen Möglichkeiten auch eine gewisse Macht. Ja?
Sie gewinnen. Aus der grüne Deal ist ein Milliardengeschäft. Mhm. Ein Milliardengeschäft. Der Digital Service Act ist auch ein Milliardengeschäft für die eigenen Softwarefirmen, die man in Europa fördern will. Also diese Industrie, die nicht aufmucken, die verdienen. Der Mittelstand ist das Problem. Mhm. Der Mittelstand wird geknebelt, ja. Wird hinausgedrängt aus dem Markt. Das ist das Problem. Mhm. Und was auch kritisiert wird hier, in diesem linken Medienberichten eine arrogante Einteilung der Menschheit, weil die Gruppen dort in Irland in ABC-Leute eingeteilt wurde. Das findet statt bei jedem Event, bei jedem politischen Event. Mhm. Da gibt es die VIP-Tische.
Genau.
Und wer am VIP-Tisch sitzen muss, muss entweder selber einer sein oder muss bezahlen. Die Opernloge des Herrn Bundespräsidenten und so weiter. Also das ist alles lächerlich. Ja. Dann reden Sie davon, ein Paradies für Erpressung und Spionage. Die Geheimdienste haben alle Details und Files von Leuten, also da gibt's keine Geheimnisse mehr. Man hält sie halt zurück setzt sie dann strategisch ein, siehe diese Leaks. Mhm. Dann wird, ich sag nur Bilderberger, ja, das Zieltreffen wird kritisiert. Bilderberger funktioniert nach demselben Prinzip, das Chatham-Prinzip, Chathouse-Prinzip und so weiter. Ja. Und die Treffen der Bilderberger haben sich historisch nachvollziehbar ausgewirkt. Zum Beispiel, historisch dokumentiert, ist die sogenannte europäische Integration. Bei den Bilderberg-Treffen wurde lang schon vor dieser europäischen Integration darüber diskutiert, auch über die europäische Währung. Und dann ist die Bilderberger-Treffen sind Karrieresprünge für Politiker. Mhm. Das konnte man auch das sind eine Art Vorstellungsgespräche, die dort geführt werden. Und das hat zugetroffen bei Bill Clinton und Tony Blair dann. Und dort geschmiedete Allianzen haben ja dann auch die Unterstützung der Finanzwelt gesichert, weil die Regierungen brauchen Geld. Mhm. Und dazu brauche ich Banken, die mir freundlich gesonnen sind oder Institutionen oder Investoren. Und kritisiert wird auch die technologische Kriegsführung von Thiel mit seinem Palantir in Kombination mit anderen KI-Systemen. Mhm. Und da kann ich nur sagen, in der EU will man ja dasselbe entwickeln, damit man eine eigene Software hat und unabhängig ist. Also diese Kritik ist alle im Grunde lächerlich.
Ja, also es bleibt brisant und spannend zugleich. Liebe Conny, der Fall Peter Thiel und das Dialognetzwerk von dir im Detail hier mal aufgeschlüsselt für Sie, liebe Zuschauer. Vielen herzlichen Dank für deine Arbeit, deine Gerne. Mühe. Da steckt ja nun wirklich auch einiges dahinter. Weiß nicht, ob du das auch mal so preisgeben möchtest oder darfst. Wie viel Arbeit steckt jetzt in so einem Gespräch, wie wir es heute geführt haben? Wie viel Vorbereitungszeit brauchst du dafür?
Ja, es sind schon einige Stunden, da sitzt man schon. Weil die Sache ist die, man kriegt die Information zwar sehr schnell jetzt, ja. aber man muss die richtigen Fragen stellen. Und man muss einmal an dem roten Faden ziehen. Man muss einmal drauf kommen, wo ist denn der rote Faden, der sich durch alles durchzieht? Weil wenn ich am falschen Faden ziehe, dann ist wie beim Wolkenroll, dann geht da nichts weiter. Ja, ich muss ein Gespür haben und durch meine langjährige Arbeit, auch früher schon im politischen Bereich und im Medienbereich, habe ich ein Gespür entwickelt, wenn ein Thema aufdenkt, wo ich mir denke, da stimmt was nicht, da muss ich dem muss ich nachgehen. Und ich habe meistens recht. Wie gesagt, KI hilft erst dann, wenn man die richtigen Fragen stellt. Mhm, ja. Und wenn man der KI vorwirft, du lügst mich an, du erzählst mir ideologische Geschichten, dann gibt sie das auch zu. Aber man kriegt sogar Vorschläge, wie man die Fragen richtig stellt, damit man auch objektive Informationen bekommt. Mhm. Aber es ist alles ein Suchen und Finden und man sitzt da einige Stunden.
Ja. Und es lohnt sich, ja, wie wir heute wieder gemerkt haben.
Ich lerne sehr viel dabei. Und ich bin ja ein sehr neugieriger Mensch. Und deshalb macht mir das auch Freude.
Das sieht man, das spürt man. Und ja, kann nur sagen, vielen herzlichen Dank nochmal für dieses sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch.
Gerne.